Diese Folge wird präsentiert von Komoot, der App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour gibt dir Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist es die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Du kannst die Offline-Karten auch gratis testen, und zwar unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode OUTDOOR21. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Und herzlich willkommen. Ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere wie gewohnt die Sendung, in der wir uns heute dem Himalaya nähern, dem höchsten Gebirge der Welt, dem Traum vieler Outdoorer. Und mir sind zwei junge Frauen zugeschaltet, die sich den Traum von einem Himalaya-Trekking verwirklicht haben vor ein paar Jahren, und sie waren nicht nur einfach dort wandern, sondern haben auch einen Film gedreht über ihre Tour und dabei Freundschaft in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Christine Hollmann, hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und hallo, Valerie Menke, hi, Val.
Hi.
Erzählt einfach mal kurz, aus eurer Sicht, wie kam es zu der Reise und wie kam es zu dem Film?
Ja, also es war so, dass Christine und ich 10 Jahre lang in Hamburg zusammen gewohnt haben. Wir kamen beide nicht aus Hamburg, sind beide zum Studieren in die große Stadt gezogen. Christine hat da schon einen Moment gewohnt und ich habe ein Zimmer gesucht, habe mich dann ganz unromantisch bei einer WG-Besichtigung haben wir uns quasi kennengelernt. Ich habe mich bei ihr für das Zimmer beworben und dann haben wir 10 Jahre zusammen gewohnt und sind in der Zeit einfach extrem enge Freunde geworden, haben uns super gut angefreundet, beste Freunde geworden. Und dann war es so, dass ich in einem Auslandssemester mich so ein bisschen in Santa Barbara in Kalifornien verliebt habe und dann so in mir der Wunsch gereift ist, dass ich nach Santa Barbara, nach Kalifornien auswandern möchte. Und dann war eben klar, okay, nach diesen 10 gemeinsamen Jahren werden wir uns zumindest räumlich trennen müssen. Und da wollten wir einfach zum Ende dieser gemeinsamen Ära eine große Reise machen, was wir beide noch nicht gemacht haben und was einfach nicht so ein, ein Standard-Zwei-Wochen-Urlaub ist. Und da war dann unser Traumziel. Und gleichzeitig hatten wir eben auch die Idee, was zum Thema Freundschaft zu machen, was zu unserer Freundschaft.
Und ihr seid aber ja ansonsten, also vorher seid ihr nicht Filmemacherinnen gewesen, oder?
Nee, gar nicht. Also wir haben beide was komplett anderes studiert. Und dass es jetzt ein Film geworden ist, ist eigentlich auch ein bisschen, also ich will gar nicht sagen Zufall, weil wir hatten schon Lust darauf, aber eigentlich die Himalaya-Idee stand zuerst und eben die Idee, was also ein Projekt zu unserer Freundschaft zu machen. Und dann haben wir halt gedacht, also im Himalaya, der bietet einfach eine so perfekte und schöne Kulisse, da ist wahrscheinlich Film einfach die coolste Idee. So, also vielleicht besser als ein Buch oder ein Podcast oder was man sonst noch so zu dem Thema machen könnte.
Klar, es ist eine fantastische Kulisse, aber das ist ja, das macht man ja auch nicht mal einfach so, oder? Also habt ihr euch vorher da noch irgendwie, weiß ich nicht, einen Crashkurs in Kameraführung gemacht oder wie geht man da vor?
Ja, also es war so, dass wir sind da ganz inspiriert worden wir sind zu der Zeit irgendwie viel zu EFT gegangen und ganz inspiriert gewesen von diesen ganzen Reisefilmen, die es sonst so, diese, ich sag mal, Indie-Produktionen oder Selfmade-Reisedokus, die es so gibt, und sind davon ganz inspiriert gewesen und hatten dann das Glück, dass wir, oder ne, da hatten wir einfach so die Schnapsidee, sag mal, wenn wir in den Himalaya gehen, können wir sowas nicht auch machen? Mhm. Und hatten aber gar keinen Background zum Thema Film, also wirklich gar nicht. Und hatten dann aber das Glück, dass wir einen befreundeten Cinematografen oder Editor haben, dem wir die Idee bei einem Kaffee gepitcht haben und den wir zum Glück davon überzeugen konnten, dass wir das machen und dass wir das durchziehen können. Und der hat sich dann die Zeit genommen und uns so ein bisschen beraten, bei dem ganzen Technischen, ne? Also welche Kamera wir mitnehmen, welche Drohne wir mitnehmen. Und zum Glück ist da die Technik ja mittlerweile auch so komprimiert und so klein und so einfach geworden, dass man das relativ schnell lernen kann, also zumindest auf so einem Level, ne? Wir haben jetzt natürlich kein National Geographic Filmteam dabei gehabt, sondern das alles selber gemacht. Aber gerade bei so einer Reisedoku schafft das ja vielleicht auch eine ganz andere Nähe. Und ja, wir haben uns dann das Drohnefliegen eben beigebracht, und die Kameraführung, ja, da hat er uns dann halt eingewiesen.
Genau, wollte ich gerade sagen, er hat uns alles so ein bisschen beigebracht und letztlich gelernt haben wir es wahrscheinlich erst auf der Reise selbst, weil man, wir waren am Anfang, hatten wir noch ganz viel damit zu kämpfen, sage ich mal, dass wir noch gar nicht so genau wussten, wie man filmisch eigentlich erzählt, also wie man, dass man zum Beispiel manchmal mal Detailaufnahmen machen sollte oder irgendwelche Prozesse quasi filmt. Also erstmal, wie man die Tür aufmacht und wie man die Tür wieder zumacht zum Beispiel. Oder dass wir nicht immer nur einzeln von hinten im Bild sein sollten, sondern dann auch einmal zusammen. Und dann haben wir eben angefangen, die Kamera hinzustellen und dran vorbeizulaufen und sie wieder mitzunehmen. Und das ist dann zum Ende hin, glaube ich, einfach immer besser geworden, weil wir einfach auf der Reise selbst noch total viel gelernt haben.
Sieht man das dann zum Ende des Films hin?
Also ich finde, das sieht man auf jeden Fall.
Wir kriegen auf jeden Fall immer das Feedback, dass es sehr, sehr professionell ist und es wird immer gefragt, ob wir denn ein Kamerateam dabei hatten. So. Also es ist, und dann müssen wir mal sagen, nee, wir haben das schon wirklich selber gemacht. Und es ist ja auch einfach so, dass Drohnen so klein geworden sind, dass es alles so einfach ist, ist ja auch noch gar nicht so lange so. Ich finde schon, dass man das sieht auf jeden Fall, dass wir auch zum Ende hin ein bisschen besser geworden sind.
Ja. Wo seid ihr? Achso, ja, sorry.
Nee, man sieht nur am Anfang auch, also so beginnt der Film eigentlich auch, wie wir gerade dabei sind, ein bisschen Drohne fliegen zu üben und darüber noch ganz überrascht sind, wie das alles funktioniert. Und dann am Ende fangen wir eben so einen super Shot ein auf einem Pass in 5500 Metern Höhe, wo die Drohne einmal um uns kreist und das dann irgendwie, war für uns dann schon ein ganz anderes Level der Kameraführung.
Mhm. Was ich gerade fragen wollte, wo wart ihr denn überhaupt trekken, wo im Himalaya? Der ist ja jetzt auch nicht nur hoch, sondern auch sowieso recht groß.
Ja, wir haben uns eine Route zusammengestellt, die so ein bisschen am Randgebirge angefangen hat. Also wir sind in einem kleinen Ort Shivalaya angefangen und haben uns dann so ein bisschen hochgearbeitet in den Everest Nationalpark. Wir wollten eben, weil wir ein bisschen mehr Zeit hatten, wollten wir schon eine lange Wanderung machen. Also wir waren 28 Tage insgesamt unterwegs. Und es gibt da, also für mich hatte die Everest-Region noch so ein bisschen so einen persönlichen Bezug und war immer schon so ein bisschen Traumziel. Aber wir wollten eben nicht nur die, in Anführungsstrichen nur, also diese kürzere Route machen, die von Lukla bis zum Everest Base Camp geht, sondern wollten da einfach mehr Zeit verbringen und haben uns dann für eine Strecke entschieden. Das heißt Three Passes Track, wo man drei Höhenpässe von 5 bis 5500 Metern Höhe überquert. Kleinere Gipfel erklimmt, die sind aber auch alle 5500 Meter hoch, also es ist ja nur klein im Gegensatz zu was da sonst noch so drumherum ist und dann eben auch am Everest Base Camp vorbeikommt und das war dann so ein bisschen unsere Route.
Was ist der persönliche Bezug, den du gerade erwähnt hast?
Es war so, das thematisieren wir auch so ein bisschen im Film, dass das immer so das Traumziel von meinem Papa war, der immer großer Fan von Messner war und Reisebücher, dann bin ich so ein bisschen aufgewachsen. Große Bergsteiger waren immer so sein, ja, also Vorbild vielleicht. Und er hat sich dann später im Leben, mit schon 52, den Traum erfüllt, da oben mal bis zum Basecamp zu laufen und zurück und ist dann kurz danach ganz plötzlich verstorben. Das war dann für mich so ein bisschen dass der Traum, da dann auch mal hinzugehen und diese Reise zu machen, die ihn sehr bewegt hat und von der er einfach ja noch immer geschwärmt hat.
Mhm. Ja. Und ihr spracht das gerade auch schon an mit den Höhen, also über 5000 Meter. Das ist ja auch mit normalem Gepäck oder wahrscheinlich sogar ohne Gepäck schon anstrengend für unser Eins. Wie seid ihr damit klargekommen?
Also mit der Höhe an sich, meinst du?
Genau.
Ja,
also ich insgesamt mit der physischen Belastung, also auch mit dem Trekking und mit dem Kamera, mit der Ausrüstung.
Ja. Also wir hatten ja echt, also Ich glaube, es war eine sehr schlaue Entscheidung, dass wir so tief angefangen haben und auch uns so viel Zeit genommen haben für den Aufstieg. Weil die meisten Menschen starten ja erst in Nukla und fliegen dann auch dahin. Und das heißt, die starten schon ab einer Höhe von, ich habe es vergessen, 2800, glaube ich. Und wir haben nochmal 1000 Meter darunter angefangen und sind dann eben ganz langsam hoch und hatten auf dem Weg bis nach Nukla immer mal wieder kleinere Pässe von 3500 Metern oder so, wo wir uns einfach langsam dran gewöhnt haben. Und dann auch der Three Passes Track ist einfach, also wir haben recht viele Pausen gemacht, weil die Daumenregel ist ja so, dass man nicht mehr als 400 Höhenmeter pro Tag aufsteigt. Und das haben wir eigentlich ganz gut eingehalten und dann immer wieder pausiert, einfach einen Tag gar nichts gemacht und dann weitergelaufen. Und dann war das definitiv super anstrengend trotzdem. Also diese Höhe, man kann, glaube ich, gar nicht so richtig, also wer das noch nicht gemacht hat, total schlecht beschreiben, was die mit einem macht, weil der Körper in einem ganz anderen Zustand ist, als man das von zu Hause kennt, glaube ich.
Beschreib's doch mal, wie es sich anfühlt. Ja,
also wir sind auch beide einfach so ein bisschen höhenkrank geworden. Das heißt, immer wieder Kopfschmerzen, also bis hin zu, das kann Valerie am besten gleich noch selber erzählen, aber bis hin zu echt sehr starken Kopfschmerzen und Appetitlosigkeit. Wir hatten irgendwann nur noch Lust auf Schokoriegel oder irgendwie irgendeine Form von Zucker. Alles andere war nur noch so ein Reinstopfen, obwohl wir den ganzen Tag auf den Beinen waren und sehr angestrengt waren und man dann eigentlich erwarten würde, dass man mehrere Teller verschlingen kann, aber eigentlich hatten wir gar keinen Appetit mehr. Und dann ist man ja auch in einem absoluten Schneckentempo unterwegs, damit man nicht außer Atem gerät. So, also bei jedem Schritt, der zu schnell ist, ist man eigentlich schon aus der Puste und muss sich wieder ausruhen und wird im Prinzip sofort dafür bestraft, wenn man mal übermütig wird und ein bisschen zu schnell geht. Und dann läuft man da wie so eine Schnecke einfach immer weiter, ein Fuß vor dem nächsten. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Körpergefühl auf jeden Fall.
Ja, ich hatte darüber auch vorher schon gelesen und ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht selber schon erlebt hat, weil ich meine, man kennt das vielleicht mal, dass man irgendwie, wenn man, wir kommen ja aus Hamburg, wenn man dann in den Skiurlaub fährt, dass man dann die ersten zwei Tage in Österreich auf dem Berg ein bisschen aus der Puste ist. Aber in dieser Höhe im Himalaya, das war einfach eine ganz andere Nummer. Also diese Appetitlosigkeit, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man einfach 8 Stunden den ganzen Tag gewandert ist mit dem extrem schweren Rucksack und dann abends ankommt und man hat einfach keinen Appetit. Man guckt das Essen an. Man möchte das einfach nicht essen. Das ist einfach, wie als ob der Körper in so einem Selbstzerstörungsmodus ist. Und genau, wie Christine gerade schon gesagt hat, wenn man mal denkt, ach, jetzt ich überhole mal diesen anderen Wanderer oder ich gehe mal schnell kurz dahin und stell mal die Kamera dahin. Also wenn du nur einmal einen kleinen so Trott einlegst, also so einen kleinen Lauf oder so, dann musst du dann danach 2 Minuten lang da stehen und erstmal dich wieder erholen. Also es ist, man bewegt sich einfach sehr, sehr langsam voran. Es gibt kein Beeilen. Also es war immer wieder interessant, sich zu überlegen, dass man sich einfach da oben, man kann sich nicht beeilen, das funktioniert einfach nicht. Es war eine ganz spannende, nochmal eine zusätzliche Entschleunigungsgeschichte. Also nicht nur das Wandern ins Entschleunigen, sondern das Wandern da oben nochmal umso mehr.
Das klingt irgendwie interessant. Also es klingt interessant, es klingt noch irgendwie angenehm, oder? Also dass das Beeilen nicht geht, dass es einfach keine Option ist.
Ja, total.
War es auch irgendwie, das haben wir uns auch irgendwann überlegt. Das ist eigentlich, also Wandern ist ja eigentlich eh sehr entschleunigend, aber dass man gar nicht anders kann, als sich wie eine Schnecke zu bewegen, war tatsächlich irgendwie auch nett. Und dass diese Strategie, ach dann, was ja so oft in der, also ich sag mal, Leistungsgesellschaft funktioniert, dann mache ich es halt ein bisschen schneller oder ein bisschen mehr, dass das einfach nicht geht.
Ja, also schneller sein ist nicht effizienter, ne? Das haben wir da immer wieder gestellt. Also du musst dich in einem sehr stetigen Tempo bewegen, das ist effizient. Wenn du versuchst, dich zu beeilen, schneller, dann führt das eh dazu, dass du danach wieder eine Pause einlegen musst. Das war ganz witzig. Ja.
Aber so im Spiel.
Ja, genau. Aber ich bin dann eben auch zusätzlich zu dieser generellen, also dass die Höhe einfach einen Einfluss auf uns hatte, das war einfach die ganze Zeit so. Also man hat sich die ganze Zeit so ein bisschen gefühlt wie, als ob so ein bisschen Blei an einem hängt. Ne? Also es war einfach, alles war ein bisschen mühsamer. Das war die ganze Zeit so. Also ich glaube, ab 4000 Meter Höhe oder 4500 vielleicht hat man sich eigentlich die ganze Zeit so gefühlt. Und es war dann auch ganz interessant am Ende der Reise, an dem Tag, ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, als wir unter 4000 Meter wieder abgestiegen waren, also ne, auf dem Rückweg quasi, auf einmal kam das ganze Leben in einen wieder zurück. Auf einmal haben wir wieder irgendwie Witze gemacht, hatten wieder Energie übrig für Sachen, die nicht einfach nur die Basic Needs waren quasi, ne? Also wandern, essen, schlafen, filmen, ne? Das waren so die Sachen, die da oben funktioniert haben, aber eben nicht Witze machen, rumalbern, lachen und so. Das ist da oben in dieser hohen Höhe auf jeden Fall alles ein bisschen runtergefahren.
Das hatte ich eben schon fragen wollen. Wenn man halt dann eine Weile in der Höhe war und man kommt wieder runter, ist das dann so ein bisschen, als würde man ja, weiß ich, so einen Kick bekommen, weil das jetzt quasi wieder total so ein Verwöhnprogramm ist für den Körper.
Total. Wir haben echt auf dem Weg nach unten, wir haben das buchstäblich mit jedem Schritt nach unten gemerkt, wie so wieder Leben in uns zurückkommt, weil wir auch dieses, dass man da oben auch, also das Gefühl hat, dass man nichts mehr riechen kann und auch, dass die Sinne also alle so ein bisschen zurückgetreten sind. Also man hat keinen Hunger, deswegen diese Appetitlosigkeit ist ja dann auch immer so ein bisschen irgendwie, also keine Kapazität, um zu genießen, sondern ist da oben einfach alles grau, ja, also es ist ja, es wächst ja nichts mehr und es ist eigentlich kein Leben mehr da oben. Deswegen gibt's auch einfach gar nicht mehr so viel fürs Auge und es ist alles so super reduziert. Und dann, als wir dann irgendwann gemerkt haben, oh, guck mal, hier sind wieder Büsche plötzlich und hier ist es ein bisschen grün und wir können plötzlich wieder, wir riechen wieder was. Das ist uns erst aufgefallen, als wir wieder unten waren, dass wir vorher gar keine Gerüche mehr wahrgenommen haben. Mhm. Und dann sind wir tatsächlich, als wir den letzten Pass erklommen hatten, haben wir einen ziemlich langen Abstieg gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Höhenmeter, aber das waren relativ viele, vielleicht sowas wie 1000 und waren dann auf sowas wie einer 4000 Meter Höhe oder so. Und wir sind da angekommen und es war wirklich so, als ob das Leben wieder in uns zurückgekehrt ist. Und wir haben dann eine kleine Bäckerei wir haben dann eine kleine Bäckerei gefunden, die ganz viele verschiedene Schokotörtchen und Gebäcke und so hatte. Und das war das Einzige, worauf wir in dem Moment dann noch Lust hatten. Wir sind da rein und haben jedes Törtchen bestellt und haben wieder genossen plötzlich. Und das war total schön und haben dabei auch so viel gelacht, wie viele die ganzen Tage zuvor nicht mehr. Und das war so richtig spürbar, ja.
Aber würdet ihr so einen Track trotzdem empfehlen? Also ja, oder? Also ich meine, das klingt jetzt alles ein bisschen so, als wäre es sehr, sehr mühsam gewesen. Aber ich nehme an, die Szenerie ist trotzdem gigantisch.
Ja, total. Und das ist ja auch gar nicht, also da oben ist es zwar alles so ein bisschen reduziert, das heißt, man hat da jetzt kein Grün und keine Pflanzen, aber das ganze Panorama ist natürlich total beeindruckend. Ne? Also dieser strahlend blaue Himmel, die weißen Gletscher, die riesigen hohen Berge. Also es war wunderschön und es war einfach, ich glaube, es ist einfach nur sehr anders gewesen. Ne? Also es ist einfach nur so eine, dieses Mühselige, das kennt man nicht. Wir sind beide sehr sportlich. Wir kennen das, uns auf unseren Körper verlassen zu können. Und ich glaube, das war einfach so das Neue daran. Es war gar nicht, ich würde es gar nicht negativ sehen. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich fand das eine ganz irre Erfahrung, eben weil es so anders war, ne? Weil es landschaftlich anders war, es war alles anders da oben.
Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube auch nicht, also ich sehe das auch überhaupt nicht, für mich ist das keine negative Erfahrung, eher eine extreme Erfahrung und ich sowas bereichert einen ja auch total immer, dass man einfach in einem, ja, als ob man in einem ganz anderen Lebenszustand sich irgendwie gerade befindet und ich glaube, ich habe sowas Ähnliches mal beim Tauchen vielleicht erlebt, wo man auch das Gefühl hat, dass man in eine komplett andere Welt eintaucht. Und so ein bisschen so war es da auch. Man hatte irgendwie das Gefühl, dass man in solche Höhen nicht gehört, weil man da nicht gar nicht mehr so richtig funktioniert, wie man es eigentlich kennt. Das war so ein bisschen, ja, extreme Situation und total und was ganz anderes.
Mhm. Und was habt ihr denn für Erfahrungen mit den Menschen da gemacht?
Also wir haben, ich glaube, die Reise war, wir haben ziemlich viel Zeit auf dieser Reise irgendwie einfach zu zweit verbracht und mit uns so verbracht. Und ich glaube, das war zum einen, weil wir eben dieses Projekt vorhatten und zum anderen, weil das ja für uns auch ein bisschen so eine Abschiedsreise und so sozusagen war. Und so war das auch so, dass wir auf mindestens der Hälfte der Strecke, glaube ich, gar nicht, also wirklich ziemlich allein waren. Wir haben da kaum andere Wanderer getroffen und auch in den Lodges oder so Tea Houses, in denen wir abends eingekehrt sind, ganz selten nur andere Wanderer waren. Und dann kamen immer so Streckenabschnitte um das Everest Base Camp herum, wo dann plötzlich ganz viele Tracking-Menschen unterwegs waren und wir dann plötzlich überall wieder Menschen getroffen haben. Und dann, wir waren aber, glaube ich, irgendwie auf einem ganz anderen, in einer ganz anderen Sphäre so unterwegs. Wir waren irgendwie mehr bei uns und mit uns unterwegs. So.
Ein bisschen in der Blase sozusagen.
Ich glaube, wir wollten ja auch so ein bisschen über uns, über unsere Freundschaft nachdenken und wirklich so Quality Time miteinander verbringen und waren da gar nicht so, also ich glaube, man hätte das auch ganz anders machen können, eine ganz andere Reise draus machen können, in der man ganz viele Menschen trifft und so, aber wir waren, wie Christine schon gesagt hat, auch einfach streckenweise komplett alleine und haben das sehr genossen. Also wir hatten einfach wirklich Lust auf die Natur, auf diese Draußenerfahrung und auf das Wandern und auf das Entspannen.
Ich habe wahrscheinlich auf Freundschaft kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ich habe jetzt eben wahrscheinlich die Frage ein bisschen falsch gestellt. Ich meinte eher mit den Einheimischen. Wie es euch da erging, oder weil da höre ich oft sehr viel Positives.
Wir sind zusammen mit einem Guide und einem Porter gegangen, die Reise. Und so, und durch die beiden und insbesondere durch unseren Guide hatten wir ziemlich viel Kontakt, weil der sehr gut Englisch gesprochen hat und dann sehr gut vermitteln konnte. So haben wir irgendwie so ganz viele kleine Geschichtchen so am Rande immer gehört, gerade von den Teahouse-Besitzern und von den Lodges, in denen wir übernachtet haben. Und der hat uns auch immer auf dem Weg so erzählt, auch worüber die Leute gerade so quatschen, weil es irgendwie ganz oft so ist, dass wir irgendwo durchgegangen sind durch so kleine Dörfer und alle sich grüßen und dann kurz Smalltalk halten, sich kurz fragen, wie es geht und sich austauschen zu was auch immer gerade wichtig ist, manchmal zum Wetter, manchmal zum irgendwas, zum Track oder was gerade sonst so passiert ist. Und ich glaube, dadurch hatten wir irgendwie ziemlich viel Einblick, so auch in Hintergründe. Zum Beispiel, uns wurde auch ziemlich viel über das Erdbeben erzählt und was es so für Folgen hatte in den kleinen Dörfern noch und genau. Mhm.
Und dann aber wieder zu euch zurück und zum Film. Es ist ein Film über Freundschaft. Wie verbindet man denn das Thema Trekking, Himalaya und Freundschaft in einem Film, auch dramaturgisch?
Ja, also wie man es dramaturgisch verbindet, ist, ich glaube, wir haben uns am Anfang einfach nur gedacht, dass wir gerne zusammen also ein Abenteuer erleben möchten und dass Extremsituationen zusammen erleben ja ihn auch immer noch zusammenschweißt und auch dazu führt, dass man sich nochmal neu kennenlernt. Und ich glaube, wir sind losgegangen und hatten noch dramaturgisch noch gar nicht so eine richtige Idee, wohin das führen wird. Wir wussten nur, wir machen ein Abenteuer und wir machen irgendwas, also irgendwas Extremes und irgendwas wird dabei schon passieren sozusagen und auf dem Weg wollten wir so ein bisschen einfach unsere Geschichte erzählen und ich glaube, dass uns das ganz gut gelungen ist, weil man uns natürlich viel zu zweit sieht und darüber sinnieren hört, was Freundschaft für uns bedeutet und was wir Freundschaft ganz allgemein, also für einen Stellenwert geben und wie Freundschaft in der Gesellschaft gerade eingeordnet wird und was wir dann so auf der Reise erlebt haben, spielt dann an vielen Stellen immer noch hier und da mit rein. Ungefähr so.
Stichwort Stellenwert, das stand, glaube ich, in irgendeiner Mail von euch, dass ihr findet, dass Freundschaft eigentlich einen zu geringen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft. Habe ich das richtig verstanden?
Mhm. Ja, total, genau. Also das ist so unser, am Ende ist das so unsere Quintessenz des Films, glaube ich, geworden, dass wir möchten, dass unser Appell, dass unser Film ein Appell für die Freundschaft sein soll und eben dafür Freundschaft mehr Wichtigkeit beizumessen, weil wir einfach das Gefühl haben, dass, also wir hatten so im Prinzip die ganze Zeit schon, während wir zusammen gewohnt haben, das Gefühl, dass einfach viele von unseren Freunden vielleicht dann, wir haben in der WG zusammen gewohnt und viele von unseren Freunden sind dann vielleicht schnell mit ihrem Partner zusammengezogen oder dass einfach so oft das Augenmerk so ein bisschen mehr auf der Partnerschaft oder auf der Beziehung liegt oder auf der Familie. Und wir hatten eben dieses Bedürfnis nicht. Wir waren total happy in unserer WG und super happy in unserer Freundschaft. Und und haben uns einfach überlegt, wir würden dass Freundschaft einfach eine ganz wichtige und ganz schöne Beziehung ist, die einem ganz genauso viel Nähe geben kann, wie vielleicht eine Beziehung oder wie vielleicht die Familie.
Wir verstehen, glaube ich, einfach nicht so genau, warum Freundschaft gesellschaftlich nicht genauso wichtig ist wie eben Familie oder der Partner. Und jetzt ist unsere große Aufgabe, das zu ändern.
Wie wohnt ihr denn jetzt? Weil ihr gerade die WGs, die WG, nicht die WG, sondern eure WG erwähnt habt. Jetzt wohnt ihr ja nicht mehr zusammen. Der große Teich liegt dazwischen. Das war dann ja auch eine Hammer-Veränderung, oder?
Total. Das war, also klar, das war wie so ein, ich will jetzt nicht sagen Bruch, weil ein Bruch war es natürlich nicht, aber mir fällt auch gerade, also das war auf jeden Fall eine große Veränderung in unserer Freundschaft. Das wussten wir auch. Das war uns irgendwie klar, dass das auf jeden Fall irgendwas verändern wird. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht was, aber genau, ich wohne weiterhin in Hamburg in einer WG und Valeria jetzt in Kalifornien, und das heißt, dass es wirklich sehr, sehr weit weg ist und wir auch nicht nur mit der räumlichen Distanz natürlich kämpfen, sondern auch einen riesengroßen Zeitunterschied haben. Aber ich glaube, über all die Zeit haben wir das jetzt wirklich gut gemanagt und haben, wobei uns natürlich zum einen das Filmprojekt total geholfen hat, weil wir dadurch sowieso 3-4-mal die Woche sprechen und ganz lange Telefonarbeitssessions oder also Zoom, Skype, was wir alles benutzt haben, Sessions haben, um zu arbeiten, und dann natürlich auch immer den Raum haben, uns privat zu updaten.
Und ich glaube, so ein bisschen unsere zentralen Themen, wenn wir über Freundschaft reden, sind eben Commitment und Freiheit. Also auf der einen Seite sich auf einer tiefen Ebene zum anderen zu bekennen oder zu committen oder zu der gemeinsamen Freundschaft, und auf der anderen Seite aber eben einander auch die Freiheit geben, seine eigenen Wege zu gehen und seine eigenen Dinge auch auszutesten. Und ich glaube, das ist halt auch das, was wir jetzt im Moment so ein bisschen versuchen zu leben, weil für mich war es einfach so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss, ich möchte, also ich hatte diesen ganz dringenden Wunsch, nach Kalifornien auszuwandern, und ich möchte und muss das ausprobieren. Und gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass ich an der Tiefe der Freundschaft zweifle oder dass ich die Freundschaft zu Christine nicht mehr so möchte. Und so versuchen wir das eben genau zu leben, dieses Commitment und Freiheit als beiden Hauptpunkte der Freundschaft.
Und daher auch der Filmtitel Together Free.
Genau.
Das ist eigentlich ein bisschen so, jetzt macht die eine gerade mal dies, die andere das, und dann sind wir hoffentlich irgendwann wieder vereint an einem Ort, aber so ein bisschen, genau, sich das einfach zu erhalten, dass jede von uns auch irgendwie ausprobieren darf, was sie halt in Anführungszeichen machen muss und was man vielleicht lernen oder erfahren möchte und muss, und gleichzeitig aber eben sich zu versprechen oder sich, neulich hat mal jemand gesagt, sich einander zu verschreiben, was vielleicht ganz schön ist, ja. Und eben sich diese Sicherheit zu geben, dass wir trotzdem eins bleiben, also trotzdem ein Team bleiben.
Bist du denn, Val, bist du voll in Kalifornien angekommen? Willst du dafür immer bleiben?
Ich sag immer, ich mache immer 3-Jahrespläne. Für immer ist ein langes Wort, und ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer ich in 3 Jahren bin, und vielleicht, also Present Val möchte, glaube ich, gerade hat, also möchte hier für immer bleiben, aber ich weiß nicht, ob Future Val das auch möchte. Von daher, für immer ist ein langes Wort, aber auf jeden Fall, ich glaube, für die nächsten paar Jahre. Aber ich bin auch ich bin da auch ganz flexibel, und Christine ja auch. Wir sind immer ganz viel gereist und viel unterwegs gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir beide vielleicht auch an einem ganz anderen Ort nochmal sind. Aber genauso diese Unterschiede in Plänen und Unterschiede in dem, was wir vorhaben und in Wünschen, eben beieinander zu akzeptieren und sich die Freiheit zu geben, sowas auszuprobieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig in unserer Freundschaft.
Jetzt war eure Wanderung im Jahr 2018, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, und dann hat euch Corona ein bisschen in die Filmvollendung oder Filmvorführung reingefunkt, oder?
Genau. Gerade sagen, wie bei allen sozusagen, hat uns das auf jeden Fall auch unsere Pläne einfach ein bisschen über den Haufen geworfen. So, wir wären eigentlich im Herbst letzten Jahres schon Kino-ready gewesen und wollten unseren Film eigentlich da gern schon deutschlandweit zeigen, und dann ist ja ganz Deutschland in den Lockdown gegangen, und so kommt es jetzt, dass wir unsere Open-Air-Tour jetzt im Sommer starten, und das geht jetzt auch, ist jetzt im Mai schon losgegangen und geht jetzt den ganzen Juli oder ab Ende Juni geht es in München weiter und dann den ganzen Juli durch sind wir dann in Open-Air-Kinos auch ganz oft mit Q&A mit dabei. Und ja, dann geht es jetzt hoffentlich auch im Winter dann ins Kino.
Ja, toi, toi, toi. Und dann kommt Val auch mal wieder rüber geflogen, nehme ich an, oder?
Genau, für die Kinotour bin ich komplett in Deutschland und freue mich da auch schon total. Wir haben, das ist dann auch nochmal ein ganz neues Abenteuer, ne? Nochmal wieder so viel Quality Time auch zusammen zu verbringen. Und weil wir jetzt schon gemerkt haben, ne, auch mit Corona, also dieses Long-Distance-Best Friendship ist schon auch schwierig, ne? Also gerade mit der Zeitverschiebung und so. Und dann, ja, ich freue mich schon total auf die einzelnen Termine und das dann alles zusammen zu machen.
Wie ging es euch denn immer mit Filmschnitt und so? Habt ihr das auch selber gemacht oder hattet ihr jemand dafür? Weil das stelle ich mir auch, also ich meine, da müssen ja Stunden oder Tage an Material zusammengekommen sein.
Ja, wir hatten eben dass wir den befreundeten Editor hatten, dem wir das Ganze ja gepitcht haben und der uns da einfach total unterstützt hat. Also wir haben schon, genau, wir haben da dann zusammengesessen und Stunden Schnitt gemacht und die Version nochmal durchgegangen und so weiter. Und er hat da zum Glück das technische Know-how gehabt, das alles mit uns zu machen. Und ja, das war dann nochmal ein ganz anderes Projekt, das war nochmal eine ganz andere Arbeit. Und wie schon gesagt, dann haben wir eben, ich war dann auch ein paar Mal in Deutschland tatsächlich und wir haben in Deutschland zusammengearbeitet und der Rest lief dann komplett über Zoom und über die Entfernung.
Wir mussten das ja vor allem auch erst lernen und das war dann auch, die Texte zu schreiben, die Voice-Over zu schreiben, das war für uns ja auch erst noch ein Lernprozess und etwas, was wir vorher noch nie gemacht haben und so. War das auf jeden Fall auch eine super spannende Phase.
Ich habe dann Heiden Respekt vor. Also da muss man ja, das sind ja also so viele Sachen, die man da beachten muss und können muss und die man einfach nicht mal eben so macht, wenn man jetzt ein Handyvideo aufnimmt oder so.
Ja, total. Ja. Ich glaube, wir haben da so beide so ein bisschen die, also das ganze Projekt ist ja so aus einer, ja jetzt nicht aus einer Schnapsidee, aber einfach aus einer Idee entstanden und wir sind dann aber beide auch so ein bisschen ehrgeizig und wollen und treiben das dann immer weiter. Und dann war es einfach echt so ein jedes mit jedem Schritt lernen. Ne? Also ich glaube, wenn wir von Anfang an gewusst hätten, wie aufwendig das ist und wie viel das ist und wie viel wir lernen müssen, ob wir das dann so gemacht hätten. Aber irgendwie war das dann so Schritt für Schritt haben wir immer mehr gelernt und ist es dann immer mehr ein fertiger Film geworden. Ne? Und haben super tolle Leute kennengelernt. Wir sind total happy mit dem Soundtrack. Da haben wir eine befreundete Musikerin, die uns ihre Musik zur Verfügung gestellt hat, die total schön zu dem Film passt. Und irgendwie war das dann so. Ne? Man hat dann die richtigen Leute kennengelernt und dann hatte der noch eine Idee. Und dann haben wir noch einen befreundeten Künstler, der uns dann die Karten gemalt hat, die wunderschön geworden sind. Also es war irgendwie dann einfach so ein natürlich wachsender Prozess bis zum fertigen Film.
Ich glaube, man darf auch irgendwie gar nicht darüber nachdenken, wie was alles auf einen zukommt, weil dann denkt man sich, überlegt man sich vielleicht wirklich, das gar nicht erst zu starten, weil es so viele kleine Bausteine gibt, die man einfach nicht weiß, wenn man vorher noch nie einen Film gemacht hat. Und dann ist es war einfach so ein bisschen Schritt für Schritt und wir haben uns in alles dann reingearbeitet und dann ging das auch.
Gab es denn da auch mal irgendwie so richtige Frustmomente oder Frustphasen oder vielleicht sogar Streitpunkte?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der ganze Schnittprozess war einfach extrem anstrengend, weil wir auch die ganze Zeit gar nicht wussten, ob das klappt. Also wir haben gutes Material gehabt, aber ob man dann wirklich den Film auch von der Geschichte und von der Storyline so gut zusammenkriegt und das so gut erzählen kann. Das ist ja auch unheimlich schwer, weil wir selber ja immer in der Situation waren und wir wissen, was auch drumherum passiert ist. Aber dann wieder diese Perspektive des Zuschauers einzunehmen und zu verstehen, okay, was sieht der Zuschauer, was versteht der Zuschauer, ist das jetzt gerade, ist das wirklich witzig? Also ich glaube, gerade die witzigen Stellen waren schwierig, ne, zu entscheiden, okay, finden wir das jetzt nur witzig oder ist das tatsächlich witzig? Und wir hatten auch wirklich den Anspruch, was diese Outdoor-Filme angeht, dass es ein leichter Film wird, ne? Weil ich habe irgendwie, also generell ist es einfach immer noch so, dass gerade so bei Banff oder bei diesen ganzen Filmfestivals, dass einfach Filme mit Frauen als Protagonistin immer noch sehr unterrepräsentiert sind. Und wenn sie dann dabei sind, war das zumindest eine lange Zeit lang so, dass sie immer oder dass sie oft auch ein bisschen schwermütig waren oder dass es um einen Verlust ging oder um eine Trennung ging. Dass da oft so schwermütige Themen im Vordergrund waren. Und wir wollten wirklich, dass es Leichtigkeit gibt, dass es um Freundschaft geht und dass es ein fröhliches Grundfeeling ist. Und das war uns total wichtig. Und ich glaube, das war auch immer schwer, da die Distanz zu haben und das zu verstehen.
Ja, und vor allem auch wir haben am Anfang, glaube ich, hatten wir zum Beispiel sehr, sehr lange Voice-Over-Texte, weil wir wussten immer so ungefähr, was wir sagen wollen, aber das dann wirklich zu reduzieren auf nur die Hauptaussagen, die wir tatsächlich machen wollen und die dann noch so formuliert, dass man, also dass es nicht nur verständlich ist, sondern sich auch irgendwie ja dem Zuschauer ein gutes Gefühl gibt, weil das wollten wir irgendwie. Wir möchten eigentlich, dass unsere Zuschauerinnen aus dem Film gehen und sich gut fühlen so und ein gutes Gefühl haben und denken, ach, das war jetzt aber ein schöner Abend.
Und gleichzeitig auch sich das auch zutrauen, ne? Also wir hatten ja auch beide, wir waren beide in so einer Höhe noch nie vorher und hatten beide, ich hatte jetzt schon ein bisschen mehr Wandererfahrung, Christine noch nicht so viel Wandererfahrung. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen unser Anspruch, dass die Zuschauer rausgehen und das Gefühl haben, so sie waren ein Teil unserer Reise und sich dadurch vielleicht auch inspirieren lassen und denken, gut, man muss auch nicht immer der absolute Wanderprofi sein oder der Outdoor-Profi sein und der Extremsportler, um so eine Reise zu machen und sich sowas zuzutrauen. Also ja, ich glaube, das ist so mein großer Wunsch auch, dass auch diese Wanderung an sich inspiriert, das einfach nachzumachen.
Habt ihr denn eigentlich auf der Reise noch neue Seiten voneinander kennengelernt? Oder, also klar, ihr habt ganz lange zusammen gewohnt, aber jetzt war das ja schon ja eine Ausnahmesituation, eine Extremsituation.
Ja, wir hatten einmal die Situation, dass da ist Valerie ziemlich höhenkrank geworden, also lag wirklich mit sehr starken Kopfschmerzen im Bett und da sie ja eigentlich die Wandererfahrenere von uns beiden war, das hatte sie ja gerade schon kurz erzählt, war das für mich wirklich schwierig, dann zu entscheiden, wie gefährlich diese Situation gerade ist. Also es war, ihr ging es sehr schlecht, sie lag eigentlich nur im Bett und ich konnte mich eigentlich im Zimmer kaum bewegen, weil sie irgendwie fast migräneartige Kopfschmerzen hatte. Und dann standen wir plötzlich vor der Situation und wussten nicht so genau, ob wir die Reise gerade überhaupt fortführen können. Und vor allem auch so der Film war plötzlich einfach gar nicht mehr wichtig. Und ich hatte plötzlich diese ganzen Entscheidungen, die einfach sehr schwer zu treffen waren. Und wir waren einfach beide in so einem ganz verschiedenen, zu dem Zeitpunkt in einem ganz verschiedenen, wie man es nennen, so Headspace. So Valerie war sehr, brauchte gerade viel Ruhe und ich war eigentlich eher aufgekratzt. Und dann haben wir einfach auch so ein bisschen aneinander vorbei kommuniziert. Und das war tatsächlich was ganz neu für uns war, weil wir gerade Kommunikation sonst zumindest immer das Gefühl haben, dass wir das eigentlich ganz gut können und ganz gut dazu in der Lage sind, uns zu sagen, darüber zu sprechen, was eigentlich gerade los ist. Und in der Situation konnten wir es nicht so gut. Und das war, darüber haben wir danach irgendwie viel nachgedacht, was da eigentlich passiert ist, weil wir das von uns so gar nicht kannten.
Konnte der Guide was dazu sagen oder was empfehlen, weil du sagtest, du wusstest nicht, ob ihr überhaupt weitergehen könnt?
Also wir haben da ja auch in einem Teehouse übernachtet und genau der Guide und der Besitzer vom Teehouse, die haben dann beide immer, die habe ich immer beratschlagt sozusagen, was sie gerade machen würden und genau, wir haben uns dann immer abgestimmt und immer überlegt, was wir, dass sie jetzt ein bisschen Brühe trinken muss und ein bisschen Knoblauchsuppe. Knoblauchsuppe war da der heiße Tipp und Ingwertee. Und dann haben wir sie so langsam wieder aufgepäppelt. Aber genau, das war immer in Rücksprache mit den beiden, weil die natürlich Erfahrung haben, was Höhenkrankheit angeht und das jetzt also dann viel besser einschätzen konnten, wie gefährlich die Situation gerade ist.
Und dann ging es endlich wieder aufwärts und ihr konntet weitergehen. Und das war es dann auch zum Thema wirkliche Höhenkrankheit, oder?
Ja, zumindest das ist so extrem. Also wir haben dann tatsächlich 2 oder 3 Tage Rast gemacht an dem Ort und dann war es auf jeden Fall so viel besser, dass wir weitergehen konnten und dann ist es eigentlich jeden Tag mal wieder ein bisschen besser geworden, ja.
Vera, kannst du da noch was zu sagen zum Thema Höhenkrankheit? Ich habe so oft schon von der Höhenkrankheit gehört, aber selten mit Leuten gesprochen, die sie hatten.
Ja, ich meine, das ist ja irgendwie so ein so ein bisschen schwer, dann auch wirklich in dem Moment einzuschätzen, wie schlimm das Ganze ist, ne? Weil ich hatte diese extremen Kopfschmerzen, die meiner Meinung nach aber eher fast, ne, also die waren auf jeden Fall ausgelöst durch die Höhe. Es war aber fast eher wie so eine Migräne, weil ich eigentlich sonst, also wir hatten auch so ein kleines Finger-Messgerät dabei, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. Und der war schon niedrig auf jeden Fall, aber der war nicht so niedrig. Also wir haben da auch, wir waren gerade an dem Ort, war das so, dass da auch viele Menschen sehr krank geworden sind und auch viele mit dem Heli dann abtransportiert worden sind. Und das hat irgendwie zu dieser ganzen bedrückten Stimmung beigetragen. Aber gleichzeitig war es so, dass mein Sauerstoffgehalt dann eigentlich noch okay war. Ich hatte nur diese extremen Kopfschmerzen. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen zu entscheiden, wo ist da die Grenze, ne? Also ist das jetzt gerade quasi eine Migräne ausgelöst durch die Höhe? Oder wenn, also bei den Kopfschmerzen rein ausgelöst durch Höhenkrankheit, hätte man mich wahrscheinlich eigentlich runterbringen können. Das Problem war nur, an dem Ort konnte man nicht gut absteigen. Also die einzige Lösung ist ja dann eigentlich absteigen. Wir haben uns gegen Medikamente entschieden. Wir haben davor auch viel drüber gelesen. Und es ist dann aber auch eher, dass es vielleicht manchmal das eher unterdrückt, als wirklich das Problem zu lösen. Und wir waren ja eigentlich sehr gut akklimatisiert. Also wir waren ja eigentlich sehr langsam aufgestiegen und so weiter. Und deswegen dachten wir eigentlich, also eigentlich geht es noch, ist es noch vertretbar. Und von dem Ort abzusteigen zu Fuß wäre sehr, sehr schwierig gewesen, weil das direkt an einem Gletscher war, der einfach sehr schwer zu überqueren war und einfach, wo der Weg einfach sehr schwer war. Und das hätte ich mit dem Rucksack und mit allem in meinem Zustand gar nicht gut geschafft. Das heißt, es war dann halt einfach wirklich Heli oder bleiben. Und es war dann schon, also im Nachhinein, ich glaube, ich habe da eigentlich ein ganz gutes Körpergefühl und aber es war auf jeden Fall schwierig, ne? Also da die Entscheidung alleine zu treffen oder da mit jemandem zu sein, den ich weniger gut kenne und dem ich weniger gut vertraue, wäre extrem schwierig gewesen. Mhm. Ja.
Bevor wir zum Schluss kommen, weil du da gerade dieses Sauerstoff-Messgerät erwähntest und weil ihr auch sagtet, ihr wollt Leuten Mut machen, auch mal so eine Tour zu gehen, was gehört denn da noch unbedingt ins Gepäck?
Wir hatten nicht überlegt, also ob wir,
haben. Ja, bitte.
Nee, ob wir überhaupt, also wir haben natürlich hatten insgesamt gute Wanderausrüstung, das heißt, unsere ganzen Klamotten waren sehr leicht und dann eigentlich auch nur eine Schicht von allem, also ja, einmal lange Unterwäsche, ein Top, ein T-Shirt, ein Longsleeve, ein Fleece. Dann so eine Downjacke und eine Regenjacke. Und dann hatten wir eine ziemlich also große Reiseapotheke, sag ich mal, dabei. Also so ein Breitbandantibiotikum da drin und dann auch Medikamente für, falls wir Anzeichen für Höhenkrankheiten und so weiter haben. Da gibt es inzwischen auch verschiedene Medikamente, die man dann nehmen kann, die, glaube ich, blutverdünner dann sind, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Dann hatten wir, was wir total wichtig fanden, war, dass wir so kleine Wasserdesinfektionstabletten dabei hatten, weil wir nicht so gerne Plastikflaschen dort kaufen wollten, weil es im Himalaya schon ein Plastikproblem gibt und das ganze Wasser ja auch eigenhändig quasi hochgetragen werden muss, also entweder von Eseln oder Pferden oder eben von Trägern, und wir uns vorher überlegt hatten, dass wir lieber das Wasser aus der Leitung oder aus Brunnen oder so daneben wollen und dann eben diese zu kleine Wassertabletten mitnehmen, um unser Wasser dann selber zu desinfizieren. Und ich glaube, das war auf jeden Fall, das war sehr gut, dass wir das gemacht haben. Das hat uns auch, das war gut.
Ja, das war gut. Und ansonsten auf jeden Fall gut passender Rucksack. Also wir hatten beide weder irgendwie Scheuerstellen vom Rucksack oder Druckstellen, noch hatten wir Blasen an den Füßen. Also gute Wanderschuhe, guter Rucksack. Und es ist halt so, dass wir haben da dann die ganze Zeit natürlich auch nicht geduscht, weil das ja auch kein heißes Wasser gibt oder Wasser da insgesamt halt auch ein bisschen knapp ist, und hatten dann aber so ein bisschen, also wir hatten halt Seife dabei, um uns ein bisschen zu waschen, aber auch um sowas wie Socken und so zu waschen, weil man ja, damit man da auch keine Blasen bekommt. Und ansonsten haben wir einfach extrem leicht gepackt. Ne? Also unsere Rucksäcke haben trotzdem noch 16 Kilo gewogen, weil es auch einfach so eine lange Zeit war und weil man so viele Schichten brauchte und auch einen Schlafsack und so weiter. Aber ich glaube, ansonsten ist es einfach extrem wichtig, leicht zu packen, gutes Equipment zu haben, gute Schuhe zu haben und dann auch gleichzeitig eben körperlich fit zu sein, ne? Damit man da gut durchkommt durch die Zeit.
Klar. Mhm. Ja, fein. dann freue ich mich auf jeden Fall. Also ich hoffe, ich kriege euren Film zu sehen. Irgendwo passt. Ja. Seid ihr mal bei Stuttgart dann auch, oder?
Ja, wir updaten gerade die Termine quasi täglich auf unserer Webseite. Stuttgart habe ich gerade nicht im Kopf, aber es wird auf jeden Fall deutschlandweit und auch in Österreich gibt es Termine, wo wir dann eben dabei sind, also mit uns und ohne uns.
Ja. Okay, noch nicht. Super. Noch ist Stuttgart nicht dabei, aber kommt bestimmt noch.
Oldenburg vielleicht? Das sehe ich dann ja irgendwann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall verlinken wir natürlich in den Shownotes auf die Film-Homepage. Da können sich dann auch alle Hörer informieren, über den Film grundsätzlich und natürlich über Terminoptionen.
Genau, bei Facebook und Instagram haben wir auch immer, also bei Facebook dann auch die Veranstaltungen zusammen mit den Kinos und bei Instagram teilen wir schöne Reiseeinblicke, Gedanken zum Thema Freundschaft und dann auch natürlich die so aktuelle Kinotermine. Ja.
Okay, super. Dann danke ich euch auf jeden Fall für eure Zeit und wünsche ganz viel Erfolg mit dem Film.
Vielen Dank.
Danke dir.
Sehr interessant und nochmal Hut ab, was ihr da gemacht habt.
Ja, wir hoffen, dass du den dann auch im Kino siehst und dass er dir auch gefällt.
Bestimmt, ja, bestimmt. genau. Ansonsten, liebe Hörer, wir freuen uns, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr ihn vielleicht hier abonniert oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen und natürlich auch auf Facebook und Instagram. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao, vielen Dank.
Tschüss. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.